ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Willkommen. Viele Berliner Eltern können ruhiger ins Wochenende gehen. Die Betreuung ihrer Kinder in landeseigenen Kitas bleibt auch ab Montag gesichert. Den angekündigten unbefristeten Streik hat das Arbeitsgericht untersagt. Details vom Landespolitik-Reporter Sebastian Schöbel.
Nach dem Richterspruch klatschten sich die Anwälte des Berliner Senats zufrieden ab. Der Kita-Streik ist vorerst abgewendet, denn das Arbeitsgericht hatte nach gut einer Stunde Verhandlung und knapp 20 Minuten Beratung entschieden, der von Verdi und GEW ausgerufene unbefristete Streik an den Kita-Betrieben des Landes Berlin ist nicht zulässig. Erstens, weil Berlin für die Kita-Erzieherinnen und Erzieher gar keinen separaten Entlastungstarifvertrag abschließen könne, erklärt Gerichtssprecherin Christiane Seiler.
Weil die Tarifgemeinschaft der Länder schon beschlossen hat, dass das Land Berlin ausgeschlossen wird aus der TDK, wenn es sich satzungswidrig verhält, das heißt auch Tarifverhandlungen an der TDL vorbeiführt, und das müsse nicht riskiert werden, hat das Gericht entschieden.
Und zweitens gelte noch eine Friedenspflicht vom letzten Tarifabschluss, als unter anderem Zulagen für Erzieherinnen und Erzieher vereinbart wurden.
Und dass deshalb zu diesem Komplex der Entlastung von Erzieherinnen und Erziehern natürlich auch nicht gestreikt werden darf.
Verdi-Sprecher Kalle Kunkel zeigte sich nach dem Urteil im Gespräch mit dem RBB enttäuscht.
Ja, das Urteil war für uns schon überraschend, weil von den Sachen, die da angedeutet wurden, können wir das nicht so richtig nachvollziehen, weil da eigentlich die Rechtsprechung höherer Instanzen unseres Erachtens sehr klar in unsere Richtung geht. Deswegen werden wir auch in Berufung gehen.
Die aber kann erst erfolgen, wenn die schriftliche Urteilsbegründung vorliegt, was frühestens kommenden Montag der Fall sein wird. Ein Streik am Montag ist damit aber ausgeschlossen, so Kunkel. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt dazu kommt, eventuell sogar schon nächste Woche, hängt von der nächsten Instanz ab, dem Landesarbeitsgericht. Die Forderung, an den Senat zu verhandeln, erhalte Verdi aber weiter aufrecht, so Kunkel. Gespräche habe es auch zeitgleich mit der Gerichtsverhandlung gegeben.
Bei diesem Gespräch ist aber bisher halt keine Einigung rausgekommen, weil das Land Berlin sich weiterhin weigert, zuzusagen, endlich in Verhandlungen einzutreten, die zu einem verbindlichen Ergebnis führen.
Ob und gegebenenfalls wie sich diese Verbindlichkeit für eine Entlastung der Kita-Mitarbeitenden herstellen lässt, ist weiter offen. Und damit ist auch die Drohung eines unbefristeten Streiks noch nicht endgültig vom Tisch. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zeigte sich erleichtert. Das Urteil begrüße sie ausdrücklich. In den gemeinsamen Gesprächen habe Verdi heute derweil um Bedenkzeit gebeten.
Noch nicht endgültig vom Tisch, aber erstmal ist der Streik der kommunalen Berliner Kitas abgesagt. Die Gewerkschaft Verdi kündigte Rechtsmittel an, will noch vors Landesarbeitsgericht ziehen. Es berichtete Sebastian Schöbel. Im neuen Brandenburger Landtag sind nur noch 4 Parteien, eine erstarkte AfD, mit der keiner koalieren will, eine CDU, die sich ziert, aber auch nicht genug Abgeordnete hat, da bleibt der BSW als Überraschungssieger mit komplizierten Forderungen und die SPD sitzt zwischen allen Stühlen. Rechnerisch ist nur ein Bündnis zwischen SPD und BSW möglich. Nur wie das inhaltlich zusammengehen soll, das bleibt die große Frage. In der nächsten Woche gibt es offizielle Sondierungen. Aber schon gestern ein Treffen, und zwar zwischen Ministerpräsident Woidke und BSW-Chefin Wagenknecht. Worum es da ging, das fasst unsere landespolitische Reporterin Amelie Ernst zusammen, soweit das überhaupt geht.
Naja, also was die Inhalte betrifft, da hat man offenbar Stillschweigen vereinbart. Es hieß hinterher nur, das Gespräch sei konstruktiv gewesen und es soll eben eine Art Kennenlerngespräch erstmal gewesen sein. Also Woidke und Wagenknecht sind sich ja bisher auch noch nicht so oft über den Weg gelaufen und Sarah Wagenknecht hatte ja zuletzt auch gesagt, sie wolle erstmal ein Gefühl dafür kriegen, was denn überhaupt so geht in Sachen Zusammenarbeit in Brandenburg. Also man wird sicherlich erstmal versucht haben, so eine Ebene zu finden, aber man wird eben auch schon mal das ein oder andere kritische Thema angeschnitten haben, denke ich, um das man bei den Sondierungsgesprächen dann ab nächster Woche auch nicht drumherum kommt.
Weiß man da inhaltlich genaueres, worum es dann gehen soll bei diesen Sondierungsgesprächen?
Also aus Sicht des BSW ist das natürlich in allererster Linie das Thema Ukraine, also die Frage, ob und an welcher Stelle man in einem möglichen Koalitionsvertrag dann reinschreibt, dass in Deutschland keine US-Mittelstreckenraketen stationiert werden und oder dass keine Waffen in die Ukraine geliefert werden aus Deutschland oder dass sich Brandenburg oder Deutschland für Friedensverhandlungen einsetzt. Also möglicherweise wäre ja da dann ein Kompromiss, dass man entweder Teile davon reinschreibt in den Koalitionsvertrag oder eben sagt, dass Brandenburg sich für das eine oder andere einsetzt oder das anstrebt. Aber gerade beim BSW geht es ja auch noch um andere Themen, also beispielsweise um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie. Da möchte das BSW Entschädigungszahlungen für Menschen, die Impfschäden erlitten haben, oder auch die entschädigen, die bestraft wurden, weil sie während der Pandemie eben gegen Vorgaben verstoßen haben. Also das wird sicherlich auch noch ein Thema. Natürlich dazu die ganze Landespolitik in Sachen Bildung, in Sachen Energieversorgung, auch das Thema Pflege und Krankenhäuser. Das wird alles nächste Woche oder auch bei weiteren Sondierungsgesprächen schon mal auf den Tisch kommen. Aber ich gehe davon aus, dass Sarah Wagenknecht auch bei diesem allerersten Kennenlerngespräch mit Dietmar Woidke schon klar gemacht hat, was denn ihre Bedingungen sind für eine mögliche Koalition.
Also vor den Sondierungsgesprächen in Brandenburg zwischen SPD und BSW haben sich die Chefs schon mal getroffen, Ministerpräsident Woidke und BSW-Chefin Sarah Wagenknecht. Informationen waren das von unserer landespolitischen Reporterin Amelie Ernst.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Auch wenn Westafrika weit weg ist, in einem Berliner Zirkus sind junge Akrobatinnen im Einsatz für Mädchen und Frauen im afrikanischen Sierra Leone. Frauen, die bis heute mit oft dramatischen Folgen von Genitalverstümmelungen leben. Kein Gesetz dort verbietet das. Die Berliner Politikstudentin Thale Dürdel organisiert deswegen die Benefiz-Zirkusshow Salto in ein neues Leben. Bei einem Praktikum bei der Hilfsorganisation Terre des Femmes ist sie auf das Thema und auf das Schicksal der Frauen und Mädchen aufmerksam geworden.
Das hat mich persönlich sehr berührt und sehr mitgenommen, gerade zu Anfang, weil es ja auch ein sehr heftiges Thema ist. Aber ich glaube, man darf davor eben auch nicht die Augen verschließen. Es gibt es und jeder sollte alles dafür tun, dass das eben aufhört.
Durch ihre Arbeit bei Terre des Femmes hat sich Thale viel mit den Hintergründen dieser extrem schmerzhaften Tradition auseinandergesetzt.
Es wird geglaubt, dass Frauen unrein sind und dass diese Genitalverstümmelung sie reinigt. Es soll eben dazu führen, dass Frauen bis zur Ehe Jungfrauen bleiben, dass sie treu bleiben in der Ehe. Das mangelt häufig an Aufklärung, an was diese Praktik eigentlich für Folgen hat. In Sierra Leone ist Genitalverstümmelung heute noch tatsächlich sehr weit verbreitet. Also die Betroffenheitsrate liegt bei ungefähr 83% immer noch.
Um vor Ort zu helfen, will die 21-Jährige Geld für das einzige Frauenschutzhaus in Sierra Leone sammeln. Es ist ein Zufluchtsort, an dem Betroffene sicher sind und den oft lebensbedrohlichen Verstümmelungen entgehen. Die Frauen und Mädchen bekommen auch Bildung und Unterstützung dort, um nach dem Aufenthalt ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und nicht nur vor Ort in Afrika will Thale etwas bewegen.
Auch in Deutschland gibt es Fälle von Genitalverstümmelungen. Auch hier gibt es Betroffene und gefährdete Frauen. Und generell Gleichberechtigung hört allgemein nicht an Ländergrenzen auf. Damit man irgendwo gleichberechtigt sein kann, müssen alle Frauen auf der Welt gleichberechtigt sein. Und deswegen muss man sich auf jeden Fall auch in Deutschland damit auseinandersetzen.
Die engagierte Politikstudentin macht nun das, was mit ihren Mitteln möglich ist. Mit einer Benefizgala im Schöneberger Jux-Zirkus will sie Spenden für das Frauenschutzhaus sammeln. Hier im Jux-Zirkus lernt sie selbst 9 Jahre lang Akrobatik und Jonglieren und nebenbei gewinnt Thale in dem gemeinnützigen Kinder- und Jugendzirkus viel Selbstvertrauen.
Der Juxi ist so ein bisschen wie Familie. Hier sind alle willkommen und alle kennen sich untereinander, machen viel Quatsch zusammen. Genau, es ist eigentlich eine große Familie.
Und deswegen beteiligen sich auch ganz viele junge Hobbyartistinnen aus dem Jux-Zirkus an der guten Sache, proben seit Tagen. Morgen Abend am Samstag zeigen sie hier dann eine abwechslungsreiche Show mit Akrobatik, Live-Musik und Informationen zum Frauenhaus in Sierra Leone. Es ist die erste selbstorganisierte Benefiz-Show für Thale. Das heißt viel Arbeit, viel Stress, aber auch eine neue und bereichernde Erfahrung.
Es hat mich auch sehr inspiriert und sehr glücklich gemacht zu sehen, wie viele Leute auch bereit sind, bei solchen Projekten mitzuhelfen, auch ehrenamtlich mitzuhelfen, zu unterstützen. Das war total berührend und inspirierend zu sehen, wie man tatsächlich auch so eine Show eigentlich ohne jegliches Budget so auf die Beine stellen kann. Und da muss ich mich auch echt bei allen sehr, sehr herzlich bedanken.
Karten für den bunten Abend im Jux-Zirkus gibt es an der Abendkasse morgen für 3 bis 5 Euro. Ein kleiner Beitrag für eine große Sache. Thales Spendengala beginnt morgen um 17.30 Uhr in der Schöneberger Hohenstaufenstraße. Jeder kann dabei sein.
Das Hochwasser hat Polen hart getroffen, vor allem in Niederschlesien gab es Überflutungen. Es mag harsch klingen, aber gebrochene Dämme und Überflutungen in Polen haben Ostbrandenburg vor einer Hochwasserkatastrophe wohl bewahrt. Im deutschen Küstrin war es heute relativ ruhig, während im polnischen Kostrzyn viele zitterten. RBB-Reporterin Magdalena Dertsch war da an der Oder.
Die Oder sieht aus wie ein See. Bäume, die bis zu ihren Baumkronen im Wasser stehen, aufgeweichter Boden am Flussufer und Sandsäcke an den kritischen Stellen 2 Meter hochgestapelt. Bei Kostrzyn sind Dutzende von Feuerwehrleuten und Polizisten im Einsatz. Sie sollen den Anrainern ein wenig Sicherheitsgefühl vermitteln, sagt Krzysztof. Sein Haus liegt nur 200 Meter von der Oder entfernt.
Vorne vor dem Haus habe ich einen Damm. Das Wasser steht zwar wenige Meter davor, aber das ist noch kein Grund zur Sorge. Wenn ich an die Flut 1997 denke, da hatte ich das Wasser an meiner Hausfassade. Jetzt also kann ich erstmal ruhig bleiben.
Die Alarmstufe in Kostrzyn wurde an 19 Stellen, wo die Situation am Fluss überwacht wird, erreicht. An 2 Flüssen, der Oder und der Warte, die im Norden der Stadt in die Oder einfließt. Tagelang haben Soldaten und Feuerwehrleute Kostrzyn und Umgebung auf die Scheiterwelle, die heute die Region passierte, vorbereitet. Über mehrere hunderte Meter erstreckt sich ein 1,5 Meter hoher Damm. In den besonders gefährdeten Stadtteilen wurden Hochwasserrückhaltebecken aufgebaut, sagt Dariusz Szymura, Sprecher der Feuerwehr aus Gorzów-Wielkopolski.
Eine Woche lang haben wir den Ort auf die große Welle vorbereitet. Heute kann man schon sagen, Test bestanden. Das Wasser war sehr nah an den Dämmen, aber richtig berührt wurden sie nicht.
Und doch ist die Gefahr nicht ganz gebannt. Andrzej Kund, der Bürgermeister von Kostrzyn, bleibt wachsam.
Überflutungen drohen uns wohl keine mehr. Die Scheitelwelle, die heute vorbeizog, war auch 30 cm niedriger als prognostiziert und ging auch schnell vorüber. Trotzdem besteht die Gefahr, dass große Mengen Drängewasser hochkommen. Eine Flutung von unten also.
Hinzu kommen noch die Wassermengen, die sich in den Böden des naheliegenden Nationalparks Wartemündung angesammelt haben. Also wird der Wasserstand nur langsam sinken.
Eine Reportage von Magdalena Dertsch von der Oder. Und zum Schluss geht es noch darum, wie man sich deutsche Geschichte wortwörtlich erarbeiten kann. 30 junge Leute aus Bremen schwingen Pinsel und Hammer für Brandenburg seit Montag in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Die Handwerker-Azubis aus der Hansestadt wollen helfen, den Schreckensort für die Nachwelt zu erhalten. Und nebenbei lernen sie eben viel über deutsche Geschichte, bestätigt rbb24-Reporterin Lisa Steger.
Tischler-Azubi Arne Meyer befestigt Platten auf der Mauer des Eingangstores. Die Türen und Fenster haben sie sich hier auch schon vorgenommen. Die Nazi-Zeit, das kennt er aus dem Geschichtsunterricht, sagt der 20-Jährige. Doch hier zu sein ist etwas ganz anderes.
Also in der Schule ist das so, man liest das in den Büchern, man hat da die Zahlen, aber so Zahlen, da fühlt man einfach nichts hinter großartig. Aber wenn man jetzt hier ist, dieses Gelände betrachtet, es ist riesengroß und man sieht einfach, wie viele Menschen davon betroffen sind. Man realisiert die Zahlen.
Nie vergessen wird Arne Meyer den Anblick der Baracken und den Moment, als man ihm sagte,
dass in dieser kleinen Baracke, wo du jetzt mit den 30 Schülern schon kaum reinpasst, Hunderte gleichzeitig gewohnt haben. Das ist schon ein Unterschied, man merkt ihn schon.
Sein Fazit.
Man muss versuchen, dass das nicht zu nah an einen rankommt, weil ansonsten kann man natürlich nicht mehr großartig weiterarbeiten. Aber es ist schon eine andere Stimmung. Also es ist wie, als würde man hier auf einem riesen Friedhof arbeiten. Man muss schon dem Ganzen auch einfach Gedenken schenken.
Carla Petro hat mit einer Kollegin Türen gezimmert und gestrichen. Zudem hat sie die Station Z besichtigt, in der die SS Gefangene hinrichtete wie am Fließband.
Ich bin da erstmal dann rein und habe so meine Runde gedreht, habe dann die ganzen Öfen gesehen und die Ruinen. Also das ist schon eine heftige Erfahrung, da auch durchzulaufen und auch zu wissen, hey, ich laufe jetzt hier auch auf so einem Ascheberg rum, wo viele Leute wirklich ihr Leben gelassen haben.
Die 27-Jährige hat versucht, ihre Gefühle im Griff zu behalten.
Ich war auch öfter davor, irgendwie zu weinen oder irgendwie dergleichen, aber dann war ich so, ah. Oh. Ich glaube, wenn ich das jetzt so richtig zulasse und irgendwie alles fühlen lasse, dann wäre ich den ganzen Tag einfach nur traurig.
Eine harte Woche geht zu Ende für die 30 Azubis in der Gedenkstätte Sachsenhausen. Doch in einem sind sich alle einig. Sie würden Gleichaltrigen diese Exkursion empfehlen.
Erfahrungen in der Gedenkstätte Sachsenhausen, Reporterin Lisa Steger berichtete. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.